Ola hat eben einen Impuls von Gott gehabt. Und den gebe ich jetzt mal weiter, weil der passt gut zur Predigt. Zuerst habe ich gedacht, irgendwie ist er ein bisschen falsch, aber ich erzähle euch warum. Also Ola hatte den Eindruck beim ersten Lied, dass viele von uns Angst hätten, Gott so richtig von ganzem Herzen zu preisen. Aber Gott sagt, er möchte, dass wir ihn in dieser Welt preisen. Wenn wir es nicht tun, muss er Steine erwecken. Muss er das? Ich hoffe nicht, genau. Sondern wir sollen ihn preisen von ganzem Herzen. Und in dem Moment habe ich gedacht, das ist irgendwie ein bisschen schlecht, wenn wir gerade nicht singen dürfen, so laut. Wie sollen wir ihn von Herzen preisen? Also ich glaube, wir können das, auch wenn wir nicht laut sind. Wir können ihn trotzdem von Herzen preisen. Aber es gibt noch einen anderen Aspekt und der fiel mir erst in dem Moment ein. Wenn wir in dieser Welt einen Unterschied machen, wenn wir so leben, wie Gott es möchte, als seine Kinder, als Söhne und Töchter unseres großen Gottes, dann preisen wir ihn. Und ich glaube, dieser Aspekt, den sollten wir dabei nicht außer Acht lassen. Nicht nur im Lobpreis, im Gottesdienst, sondern eben halt auch in unserem Leben. Und das ist das, was zur Predigt passt an dieser Stelle. Deswegen habe ich das jetzt auch selber weitergegeben. So, jetzt kommt es gleich. Nee, doch, da habe ich ihn. Die Predigt geht nämlich über unsere Jahreslosung. Wer kennt die Jahreslosung von diesem Jahr? Genau, ich habe zwar jetzt nicht genau verstanden, aber es kam hin, genau. Seid barmherzig, so wie unser Vater im Himmel barmherzig ist. Und ich fange mal mit einer Nachricht an, beziehungsweise eins, was wir in dieser Woche wahrscheinlich alle gesehen haben, was uns verstört hat. Der Sturm aufs Kapitol. Das war ein Ausdruck zunehmender Rücksichtslosigkeit gegenüber denen, die andere Überzeugungen haben. Aber wir gucken und lästern nicht über die USA. Ich glaube, dass das bei uns ganz ähnlich ist in vieler Hinsicht. Und zwar in Bezug auf den Umgang mit der Corona-Pandemie. Die Zweifler, die Leugner und die Ignoranten, die weigern sich, die Schutzregeln einzuhalten. Und dabei nehmen sie sich das Recht, auf ihre eigenen Überzeugungen zu pochen und zeigen dabei nicht die geringste Rücksicht auf andere. Einige sind immerhin so vernünftig, sich von Versammlungen und so weiter fernzuhalten. Aber angesichts sehr hoher Infektionszahlen, sehr vielen Todesfällen und schwerwiegenden Krankheitsverläufen erscheint mir ein solches Verhalten egoistisch und verantwortungslos. Im Moment ist das, so habe ich das Gefühl, es ist in und gehört zum guten Ton, irgendetwas gegen die Regeln zu sagen. Wir mögen keine Masken, wir müssen noch mehr Kontaktbeschränkungen einhalten und alles schimpft auf die Politik, die uns immer mehr Regeln auferlegt. Können wir vielleicht auch mal andersrum mal überlegen, warum machen die das eigentlich? Müssen wir uns dagegen wehren oder können wir einfach auch sagen, die Politiker tun alles dafür, um uns gesund zu erhalten? Um dafür zu sorgen, dass diese Pandemie nicht außer Kontrolle gerät und wir alle krank werden und noch mehr sterben. Ist das vielleicht auch ein Aspekt, den wir da mal berücksichtigen können und uns nicht dagegen zu wehren, sondern zu sagen, ja, wir halten uns daran. Mir ist das diese Woche so bewusst geworden, wir haben in dieser Allianz Gebetswoche einen Gebetsspaziergang geplant. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er weiß, wie viele Leute kommen. Aber die neuen Regeln sagen, wir dürfen uns noch mit einer weiteren Person treffen. Oder mit mehreren aus demselben Haushalt. Das wäre in dem Fall nicht möglich gewesen. So, wir hätten sicherlich irgendwo eine Regelung gefunden, genauso wie wir Gottesdienste machen können, als religiöse Veranstaltung, hätten wir vielleicht das doch durchführen können. Und ich habe darüber nachgedacht, nein, Wir sagen diese Veranstaltung ab. Weil das ist nicht im Sinne dessen, dass wir andere schützen. Wenn wir jetzt ein anderes Vorbild geben als Christen, wenn wir jede Ausnahmeregel nutzen, geben wir ein falsches Bild ab. Wollen wir unsere Bevölkerung schützen? Wollen wir Rücksicht nehmen aufeinander? Oder wollen wir unsere Ausnahmeregeln unbedingt mit aller Gewalt durchdrücken? Ich bin dafür, dass wir auch in diesem Fall durchaus einen Unterschied machen können und nicht mit aller Welt gegen die Regeln schimpfen, sondern sagen, ja, wir halten uns daran. Wir sind nicht begeistert davon, das ist keiner, das ist gar keine Frage, aber wir müssen nicht darüber schimpfen, sondern sind dankbar dafür, dass diese Regeln aufgestellt werden. Da überleg doch mal, guck doch mal in andere Länder, wo das nicht der Fall ist, wie das da sich ausbreitet. Und da kannst du durchaus auch einen Blick über den Teich werfen. Da wird das ignoriert, da wird nicht die gleichen Maßnahmen getroffen, ne? Und da gibt es noch viel, viel mehr Todesfälle, auch prozentual gesehen. Ich bin dafür, dass wir auch an dieser Stelle einen Unterschied machen. Gut, aber das ist nicht meine Predigt. Das war mir nur auf dem Herzen, einfach mal zu sagen, auch da an der Stelle können wir einen Unterschied machen. Und wir müssen als Christen nicht unbedingt in diesen Chor mit einfallen. Das ist ja alles so schlimm. So, was ich nochmal betonen will, es gibt einige, die können aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen. Die meine ich hiermit überhaupt nicht, wenn ich von den Leugnern und Ignoranten und so weiter spreche. Für die habe ich völliges Verständnis und ich weiß, dass die kämpfen und auch manchmal einfach nicht kommen, weil sie es nicht aushalten. Das ist nur was ganz anderes. Über die rede ich hier überhaupt nicht. So, aber wenn diese Radikalen, die so vehement dagegen angehen und mit aller Gewalt das zu verhindern suchen, dass wir diese Regeln einhalten müssen, es ist eine Minderheit, das ist mir sehr wohl klar. Das ist nicht das Gros der Bevölkerung. Aber es wirft einen Blick darauf, beziehungsweise zeigt, dass in unserer Bevölkerung tatsächlich Egoismus und Individualismus immer mehr Raum gewinnt. Viele denken tatsächlich, was geht mich denn der andere an? Hauptsache, ich habe meinen Teil. Und ich glaube, das ist nicht gut. Wir sollten, und das ist das, was die Jahreslosung im Grunde sagt, wir sollten einen Unterschied machen in dieser Welt. Und darum sagt Jesus, seid barmherzig, so wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Wenn wir barmherzig sind, dann machen wir einen Unterschied in dieser Welt. Es ist ein Wort an Christen. Jesus hat zu Christen gesprochen, als er das gesagt hat. Und wer sollte das wohl umsetzen können, wenn nicht wir? Ich glaube, dass es noch viele andere Menschen gibt, die das umsetzen, nicht nur Christen. Manchmal sind tatsächlich Leute, die mit Christentum nichts am Hut haben, können uns Vorbilder sein in der Hinsicht, barmherzig zu sein. Wir sollten in der Lage dazu sein, gegen viele andere, beziehungsweise anders als viele andere, tatsächlich barmherzig sein zu können. Wir haben ein neues Herz von Gott bekommen. Er ist derjenige, der uns die Kraft und die Liebe gibt, barmherzig sein zu können. Und vielleicht an dieser Stelle mal eine Definition, was heißt eigentlich barmherzig sein? Mir ist aufgefallen, dass dieses Wort nicht mehr so üblich ist und man sich erstmal überlegen muss, was ist das eigentlich? Das ist nicht mal so gängig. Es gibt viele andere Dinge, die wesentlich moderner sind, als über Barmherzigkeit zu reden. So, Barmherzigkeit ist, sich der Not oder der Hilfsbedürftigkeit des anderen anzunehmen, sich das zu Herzen zu nehmen und etwas dagegen zu tun. Das reicht nicht nur, sich das aufs Herz zu nehmen, sondern ich tue auch was dagegen. Das ist Barmherzigkeit. Und mir ist aufgefallen, bevor ich dann darüber rede, wie wir das umsetzen können, mir ist aufgefallen, dass es eine ganze Menge Dinge gibt, die uns von Barmherzigkeit abhalten. Und zwar nicht unbedingt Dinge, die uns, was an uns liegt, was an uns ein Widerstand ist, sondern tatsächlich äußere Dinge. Und ich möchte dazu mal ein paar nennen. Ein Grund ist zum Beispiel, dass ganz viel Not und Hilfsbedürftigkeit von professionellen Dienstleistern erledigt wird. Senioren werden von Pflegediensten versorgt und betreut. Professionelle Pflegedienste. Behinderte werden in Einrichtungen untergebracht und versorgt. Für Flüchtlinge werden Unterbringungsmöglichkeiten, Deutsch- und Integrationskurse angeboten. Dieses Haus wird vor allen Dingen ist dafür da, um Flüchtlinge zu betreuen und alle, die etwas damit zu tun haben. Notleidende können sich an die Tafel wenden und verschiedene Unterstützungsangebote der Stadt in Anspruch nehmen. Und das sind jetzt nur einige wenige Beispiele. Es gibt fast für jede Not, die irgendwo in unserer Gesellschaft auftaucht, irgendeine Institution, die sich darum kümmert. Und ich sage nicht, wir sollten diese Einrichtungen abschaffen oder diese Angebote abschaffen. Das sind alles wichtige und gute und sehr segensreiche Dienste. Das ist überhaupt nicht das, was ich meine. Aber es kann dazu führen, dass ich sage, die kümmern sich da ja schon drum. Ich brauche mich ja nicht mehr drum kümmern. Versteht ihr? Wir delegieren. Wir finden für jeden irgendwo einen Dienst. Wir geben das ab. Aber eins sollte dabei uns bewusst sein, und wenn wir uns angucken in der Pflege zum Beispiel, ja, die Pflege wird getan, da wird alles Nötige gemacht, wird gewaschen und so weiter, aber dann gucken sie auf die Uhr und müssen weg. Wo ist das? Und ich weiß, dass viele Pflegekräfte darunter leiden, nicht mal einen Moment Zeit zu haben, sich um denjenigen zu kümmern. Und mal ein Wort, ein offenes Ohr dafür zu haben oder mal mit sich, einen Moment mal mit sich demjenigen zu unterhalten. Liebe zu zeigen. Annahme. So, das ist in den kurzen Zeitabschnitten, die die Pflegedienste vorgeben und die ja natürlich auch bezahlt werden müssen, nicht mehr vorgesehen. Frag mal einen Altenpfleger im Altenheim, wie viel Zeit er für jeden Einzelnen hat. Da ist nicht mal dieses nette Gespräch nochmal. Und wie geht's denn? Und viele bemühen sich trotzdem drum. Aber das ist so, da ist noch Raum für Barmherzigkeit. Ich glaube, wir werden trotzdem noch gebraucht. Auch wenn wir diese ganzen Pflegedinge nicht unbedingt machen können, aber die sich drum kümmern, die Menschlichkeit zeigen und Annahme. Und zu zeigen, derjenige ist wertvoll, auch wenn er alt ist oder behindert oder was weiß ich. Da ist noch Raum für Barmherzigkeit, auch für uns. Es gibt einen weiteren Grund, der mir bewusst geworden ist. Es kann sein, dass uns Hilflosigkeit oder Resignation lähmt. Wir werden ständig mit Not aus dieser Welt konfrontiert. Ständig hören wir irgendwelche Nachrichten, wo Unglücke passiert sind, wo Menschen in Not geraten sind. Die Flüchtlinge an den Außengrenzen der EU, die Lager, die in katastrophalen Zuständen sind, die Menschen, die dort leben. Erdbebenopfer in Kroatien, gerade jüngst, vorletzte Woche war es, glaube ich. Wir hören immer wieder von Hurrikanen, von Überschwemmungs- und Dürrekatastrophen. Und immer sind Menschen betroffen, die darunter leiden. Und wir bekommen das mit Bildern vor Augen. Dazu kommen noch, wenn wir entsprechende Zeitschriften haben, verfolgte Christen, die leiden. Oder auch Kinder, die irgendwo in Not sind. Und all diese Not, die prasselt auf uns ein und die dringt auf uns ein. Und du sagst irgendwann, ich kann doch gar nicht dieser ganzen Not begegnen. Du fühlst dich hilflos und resignierst und sagst, alles, was ich tun kann, ist doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und ich weiß mal, bei dem einen oder anderen, der wirklich ein barmherziges Herz hat, der sagt, ich kann das kaum aushalten und ich traue mich nicht mal, mir selber was Gutes zu tun, wenn ich diese große Not in dieser Welt sehe. Ich habe ein schlechtes Gewissen dabei. Und ich kann es nachvollziehen. Und irgendwie musst du mit dieser Spannung klarkommen. Einerseits gibt es diese große Not und andererseits geht es mir so gut. Und ich bin aber, meine Hände sind gebunden. Ich kann doch gar nicht alles tun. Ich kann jetzt dieser ganzen großen Not nicht begegnen. Und irgendwann macht man sein Herz zu oder die Gefahr besteht, sein Herz zuzumachen und zu sagen, so, ich gucke mir das nicht mehr an. Weil ich halte es nicht aus. Nicht, weil ich nichts dagegen tun will, aber ich halte es nicht aus. Und da müssen wir einen Weg finden, tatsächlich zu sagen, so Herr, zeig mir, wo ich helfen kann, aber wo ist auch meine Grenze? Wo kann ich trotzdem noch leben und auch genießen? Und ich glaube, dass wir da einen Weg finden können. Ich weiß, das ist eine Spannung, in der wir leben, aber ich glaube, da gibt es durchaus, gibt der Herr uns diese Möglichkeit, da den richtigen Weg zu finden. Du kannst die Welt nicht alleine retten. Das ist auch nicht dein Auftrag und das will Gott auch nicht von dir. Also ich meine, der Not der Welt begegnen. Retten kannst du sowieso nicht, das kann nur Jesus, das ist keine Frage. So, wir können unseren Anteil tun. Der ist nicht riesig groß, aber wenn jeder seinen Anteil tut, dann ist schon viel gewonnen. Wenn wir unser Herz nicht verschließen, sondern sagen so, ja, ich begegne der Not, da wo ich kann, in dem Maß, wie ich kann. Das ist Barmherzigkeit. Und dann gibt es noch einen Grund, also ich glaube nicht, dass ich jetzt alle Gründe dagegen aufzähle, aber so was mir eingefallen ist. Es gibt noch eine Sache. Es gibt Zeitgenossen, die die Hilfsbereitschaft anderer ausnutzen. Und das kann dich daran hindern, anderen zu helfen, wenn du sowas mal erlebt hast. Und Christen sind da bevorzugte Opfer solcher Leute. Also wir haben das schon erlebt, das ist keine Theorie, die ich da erzähle, sondern es gibt Leute, die sehen es wirklich darauf ab und die sagen ja, Christen, die müssen ja barmherzig sein, die müssen ja lieben, die müssen ja helfen. So steht es doch in der Bibel. Und genauso fordern sie das auch. Ja, du bist doch Christ. Du kannst doch nicht. Ja, ja, die Bibel sagt, wir sollen barmherzig sein und wir sollen lieben und wir sollen helfen, das stimmt. Aber wir sollen uns auch nicht ausnutzen lassen. Davon steht in der Bibel gar nichts. Dass wir barmherzig sein sollen, ist ein Gebot, was Jesus uns gibt. Es ist nicht denen gegeben, die hilfsbedürftig sind und das uns um die Ohren hauen sollen. Sondern es ist unser Gebot, es ist meine Entscheidung, ob ich das tue und für wen ich das tue. Und das gilt nicht denjenigen, dass sie das fordern können von mir. So ist das auch in der Bibel nie beschrieben. So, wer schon mal erlebt hat, dass er ausgenutzt worden ist, der so nur fordernd und nicht dankbar dafür, dass er Hilfe empfängt, sondern nur fordernd. Wir haben sowas schon mal erlebt, wie gesagt. Der wird irgendwann misstrauisch und vorsichtig. Und um sich zu schützen, kann man sich dann auch ganz zurückziehen und sagen, so, ich mache gar nichts mehr. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist, sondern schon, ja, eine gewisse Vorsicht, das bleibt irgendwo in Erinnerung. Und trotzdem sich zu entscheiden, ich lasse mich davon nicht abhalten, trotzdem Gutes zu tun. Aber wenn ich feststelle, dass jemand mich ausnutzen will, dann ziehe ich eine Grenze. Und dann sage ich, nee. Das wird, wenn du jemandem begegnest, dann weißt du das ja nicht von vornherein. Du lernst ihn ja erst kennen. Aber wenn du irgendwann feststellst, der nutzt dich nur aus, dann darfst du eine Grenze ziehen. Dann musst du nicht aus Christenliebe das tut ihm auch nicht gut, wenn du ihm dann alles hilfst. Ich glaube, jeder sollte in allererster Linie erstmal selber für seine Not sorgen. Aber da, wo der darüber hinaus braucht, Hilfe braucht, da sind wir, dürfen wir von dem, was wir haben, noch was dazugeben. Aber wenn jemand gar nicht bereit ist, selber was zu tun, ich finde, der darf seine eigene Haltung erstmal hinterfragen und überdenken. Ja? So, ich will natürlich nicht nur von Gründen reden dagegen, dass wir nicht barmherzig sein sollen, im Gegenteil, sondern ich wollte uns auf den Weg mitnehmen, weil ich merke, dass das eine Herausforderung ist, ja, und dass wir in dieser Herausforderung stehen. Und trotzdem gilt es, wir sollen barmherzig sein. Wir sollen einen Unterschied machen. Wir sollen nicht egoistisch und nur an uns denken, sondern tatsächlich auch an den anderen. So, und dann steht in diesem Wort, wir sollen barmherzig sein, so wie unser Vater im Himmel barmherzig ist. Und als ich gebetet habe, so Herr, wie kann ich dieses Wort am besten rüberbringen, hat er mir gesagt, sprich auch darüber, dass ich barmherzig bin. Warum? Wir haben in den letzten Wochen ganz viel von der Offenbarung gehört. Und viele, wenn sie im Alten Testament lesen, sehen sie einen anderen Gott, als wir ihn in Jesus sehen. In Jesus, den Barmherzigen, den Liebevollen, der sich umkümmert, um Arme, um Kranke. Und im Alten Testament lesen wir, dass Gott die Menschheit ausrottet, bis auf einige wenige in der Sintflut. Dass er Völker umbringt, dass er das Volk Israel dazu nutzt, um Kanaan, also Völker in Kanaan auszurotten. Dass er selbst Israel straft. Und wir haben uns ja lange mit der Offenbarung beschäftigt, wie viele Katastrophen sind da beschrieben, die so viele Menschenleben kosten. Und genau das kam mir in den Sinn und das hat der Herr mir deutlich gemacht. Man könnte tatsächlich den Eindruck bekommen, Gott ist kein barmherziger Gott. So, wenn er sagt, so wir sollen barmherzig sein, so wie er barmherzig ist, dann können wir ja sagen, so du bist nicht barmherzig, also brauche ich auch nicht barmherzig sein. Auch das ist eine Spannung, ne? Eine Spannung, die wir aushalten müssen. Gott ist so, wir sehen, das steht in der Bibel, so ist er. Und dann steht trotzdem in der Bibel, Gott ist barmherzig. Wir haben einen barmherzigen Gott. Wie kriegen wir das zusammen? Gehört, und ich sage mal, das, was ich gerade beschrieben habe, die Katastrophen, die Ausrottung und so weiter, das ist die Seite Gottes oder die Eigenschaft Gottes, die wir mit Gerechtigkeit beschreiben. Gerechtigkeit heißt, Gott ist ein heiliger Gott und er straft Sünde. Passt Gerechtigkeit überhaupt nicht zu Barmherzigkeit? Schwerlich, in meinem Kopf, schwerlich. Barmherzigkeit ist so Liebe und Gnade und alles, was dazugehört. Und da passt für mich so dieses Strafen, dieses Gerichthalten nicht dazu. Aber Gott ist vollkommen barmherzig und genauso vollkommen gerecht. Wir kriegen meistens nur eins von beiden aufeinander. Entweder sind wir barmherzig oder wir sind richtend. Gott kriegt beides aufeinander und das gehört zusammen. Das kann man auch bei Gott nicht trennen. Aber wir sollten uns eins vor Augen führen, und das möchte ich betonen an dieser Stelle. Ja, Gott ist gerecht und er straft Sünde. Aber er will den Sünder nicht strafen. Er will jeden Menschen retten. Und er hat alles dafür getan, um uns Menschen vor dem Gericht zu bewahren. Dass das Gericht passieren wird, steht fest. Das ist wie ein Naturgesetz. Jede Sünde wird gerichtet werden. Aber er hat alles dafür getan, von Anfang an, um den Menschen dazu vorzubewahren, gerichtet zu werden. Er hat immer wieder gesagt, kommt zu mir, ich will euch vergeben. Tut Buße, kehrt um von eurem falschen Wegen, ich will euch vergeben. Er hat seinen eigenen geliebten Sohn auf diese Erde geschickt und die Strafe für die Sünde auf ihn gelegt. Jesus ist dafür gestorben, sein eigener Sohn, Gottes Sohn ist dafür gestorben, damit wir nicht gerichtet werden müssen. Wie viel barmherziger kann man denn sein? Wie viel gnädiger kann man denn sein, wenn man sein eigenes gibt, um nicht richten zu müssen? Das ist die Barmherzigkeit Gottes. Das heißt, er will nicht richten, aber er wird richten. Die dieses Angebot nicht annehmen, die sagen, ich will mit diesem Gott nichts zu tun haben, die werden gerichtet, da kommen sie nicht drum weg. Ich will, um das mal in ein Bild zu fassen, manchmal ist ein Bild ja hilfreich, um etwas zu verdeutlichen. Und ich will mal diese die Lage, in der Gott ist, oder das beschreiben. Und ich glaube, dann wird uns vielleicht deutlich, wie barmherzig Gott ist. Stellt euch einen Fluss vor, einen schönen, breiten Fluss, der gemächlich durch eine wunderschöne Landschaft fließt. Und auf diesem Fluss fahren ganz viele Boote und Schiffe. Und sie freuen sich einfach daran, an der Natur und so wunderschön. An den Ufern dieses Flusses stehen überall Tafeln. Und auf diesen Tafeln wird davor gewarnt, dass am Ende des Flusses ein Wasserfall ist und dass man den Sturz, wenn man da hinunterfährt, nicht überleben wird. Und es wird davor gewarnt, zu weit zu fahren. Also immer wieder wird darauf aufmerksam gemacht, so, im Moment ist das noch keine Gefahr, aber stoppt frühzeitig und halte die Boote an. Am Ende ist dieser Wasserfall. Einige hören da drauf, aber die meisten sagen, Wasserfall bei so einem Fluss, so langsam wie der fließt, das kann doch gar nicht sein. Wir wollen hier die Landschaft genießen und fahren weiter. Im Laufe des Weges stehen nicht nur Tafeln, sondern es stehen Menschen am Ufer und rufen denjenigen zu, die dort fahren: Habt ihr die Tafeln nicht gelesen? Habt ihr nicht gelesen, was da draufsteht? Und sie warnen nochmal eindringlich davor, jetzt nicht noch weiter zu fahren. Je weiter man fährt, desto gefährlicher wird es. Ja, und auch manche hören tatsächlich auf diese Rufe, aber wenige. Die meisten bleiben in ihren Booten sitzen und freuen sich. Und vor der letzten Biegung dieses Flusses steht noch jemand und ruft mit lauter Stimme und bietet an. Und an dieser Stelle wird die Strömung des Flusses schon viel, viel schneller. Und er sagt: Hört darauf, ihr habt doch die Botschaft gehört darauf. Es ist die letzte Möglichkeit, noch umzukehren. Und wer es nicht mehr aus eigener Kraft schafft, ich habe ein Rettungsseil, ich werfe euch das Rettungsseil zu, ich ziehe euch raus. Und noch so viele, viel zu viele, ignorieren auch diesen Ruf und fahren auch um die letzte Biegung rum. Und die Strömung nimmt nochmal zu und es ist unmöglich, selbst für die Motorboote an dieser Stelle noch umzukehren. Man hört das Rauschen. Vor der Biegung war das noch nicht zu hören, nach der Biegung wird das Rauschen immer lauter und sie fahren unaufhaltsam auf diesen Wasserfall zu. Es gibt kein Zurück mehr. Die letzte Chance ist vertan. Ist dieser letzte Rufer unbarmherzig, weil er sie hat durchfahren lassen? So, und das ist das, was Gott getan hat und immer noch tut. Er ruft. Er ruft durch uns in diese Welt hinein. Er warnt. Und er sagt: Ich bin die Rettung, komm raus, ich helfe dir. Das ist die Barmherzigkeit. Dass das Gericht am Ende noch kommt, dass dieser Wasserfall da ist, ist nicht zu ändern. Der ist da. Und deswegen warnt Gott ja auch davor. Dieses Gericht wird kommen. Wie ein Naturgesetz, das ist nicht zu ändern, das ist die Tatsache. Aber die Barmherzigkeit Gottes ruft zur Umkehr. Und das ist die Barmherzigkeit. Gott kümmert sich, er sagt, er hätte ja auch einfach sagen können, es ist mir doch schiet egal, was die ganzen Menschen da machen auf der Erde. So böse und so verdorben, wie sie sind, ich mache sie alle fertig. Hätte er auch machen können. Nur an sich denken, ich mache mal was Neues, was Schönes. Nein, er gibt sich hinein. Selbst mit seinem eigenen Leben versucht er, seine Schöpfung zu retten. Das ist Barmherzigkeit. Und so sollen wir sein. Nicht an uns denken, sondern sich um die Not des anderen zu kümmern und ihr abzuhelfen. Das ist die Barmherzigkeit. Und so sollen wir sein. Und wir können das. Wir können so sein wie Gott. Wir können genauso uns der Not des anderen annehmen, weil er hat uns sein Herz gegeben. Er hat uns seinen Geist gegeben. Er hat uns seine Liebe, seine Kraft dafür gegeben. Wir können das. Und wir können einen Unterschied machen in dieser Welt. Wir können ihn preisen, indem wir barmherzig sind, indem wir einen Unterschied machen. Ich glaube, dass Egoismus ansteckend ist. Dass Gewalt ansteckend sein kann. Ich glaube nicht, dass jeder, der in Amerika da gegen das Kapitol gezogen ist, das ohne all die anderen gemacht hätte. Das ist ansteckend. Aber ich glaube, dass Barmherzigkeit genauso ansteckend sein kann. Und ich wünsche mir, dass Barmherzigkeit viel, viel ansteckender ist als Egoismus. Und da kann jeder von uns ein Beispiel sein. Wenn wir barmherzig sind, dann steckt das andere an. Das ist übrigens unsere Vision, ne? Ansteckend anders. Das macht das aus. Wenn wir barmherzig sind, dann stecken wir hoffentlich andere damit an. Genau. Genau. Wir stecken keinen mit Covid an, sondern wir stecken alle mit Barmherzigkeit an. Diese Jahreslosung ist ja immer nur ein Vers. Und es lohnt sich immer, den Zusammenhang zu lesen. Man kann in einer Jahreslosung nicht den Zusammenhang mit reinbringen, das ist halt nur ein Vers. Aber es lohnt sich, diesen Zusammenhang mit reinzubringen. Es steht nämlich eigentlich in den etwas genaueren Übersetzungen, steht nämlich nicht nur einfach seid barmherzig, sondern darum seid barmherzig. Und dies darum muss sich ja irgendwo drauf beziehen. Und das möchte ich euch zum Schluss noch vorlesen, was davor steht. Ab Vers 27. Doch euch, die ihr mir wirklich zuhört, sage ich, liebt eure Feinde. Tut denen Gutes, die euch hassen. Genau das Gegenteil von dem, was sie in Amerika gemacht haben. Oder was die Leugner und Ignoranten hier machen, wenn sie sagen, das gibt's doch alles gar nicht. Segne die, die euch verfluchen. Betet für die, die euch beleidigen. Schlägt dir jemand ins Gesicht, dann halt er auch die andere Wange hin. Wenn jemand deinen Umhang will, heute würde man sagen, wenn jemand deine Jacke will, deinen Schal will, wie auch immer, dann lass ihm auch das Hemd. Bitte, gib jedem, der dich bittet. Und wenn dir etwas weggenommen wird, dann versuche es nicht wiederzubekommen. Behandelt alle Menschen so, wie ihr von ihnen behandelt werden sollt. Wollt. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welche Anerkennung habt ihr wohl dafür verdient? Denn so handeln auch die Sünder. Wenn ihr nun denen Gutes tut, die euch Gutes tun, welche Anerkennung habt ihr dafür verdient? Denn das tun auch die Sünder. Und wenn ihr nur denen etwas leiht, von denen ihr es sicher zurückbekommt, welche Anerkennung verdient ihr dafür? Auch die Sünder leihen Sündern in der Hoffnung, alles wiederzubekommen. Ihr aber sollt eure Feinde lieben. Ihr sollt Gutes tun. Ihr sollt leihen und euch keine Sorgen darüber machen, ob ihr es wiederbekommt. Dann wartet eine große Belohnung auf euch und ihr handelt als Kinder des Höchsten. Denn er ist auch gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Das ist dieses Darum. Es ist eine Belohnung ausgesetzt für Barmherzigkeit. Die Belohnung haben wir ja schon gelesen in der Offenbarung, ne? Es ist eine Belohnung ausgesetzt. Aber wisst ihr, was die größte Belohnung ist? Nicht das Gold und Silber, was wir im neuen Jerusalem erleben. Die Herrlichkeit. Die größte Belohnung ist die zu sehen, die sich von Barmherzigkeit haben anstecken lassen, die Jesus kennengelernt haben dafür, weil wir barmherzig waren, weil wir ihnen geholfen haben, weil wir unser Herz ihnen gegenüber geöffnet haben. Das ist das größte Geschenk, das ist die größte Belohnung, die wir im Himmel haben. Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Amen. Und wenn diese Barmherzigkeit noch nicht erfahren hat, weil er Jesus noch nicht kennengelernt hat, wir haben in jedem Gottesdienst die Gelegenheit dazu. Hinten hinter der Tafel stehen Mitarbeiter bereits und unterstützen dich dabei, wenn du Jesus noch nicht kennengelernt hast und ihn kennenlernen willst. Sie sagen dir, wie das geht. Und ich lade dich ganz herzlich dazu ein, es lohnt sich, Jesus zu folgen und die Barmherzigkeit Gottes zu erleben.